Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel am Donnerstag zu Abend, das sind unsere Themen. Das Ende von einem Traum. Das Geothermieprojekt in Basel kann so nicht weitergehen, sagt der Risikoanalyse. Dazu auch live im Studio der Jörg Hofer, Leiter vom Amt für Umwelt und Energie. Dann weiter. Kündigung praktisch noch im Gerichtssaal. Ein verurteilter Basler Polizist wird fristlos entlassen. Der erste Schritt auf dem Weg zum Sparprogramm. Der Landrat hat das Budget 2010 durchgepflügt. Und wie stehen die Chancen für eine neue Partei in Basel-Biet? Was Landrat zur Gründung von der BDP meinen? Das Wetter zeigt sich morgen wieder eher von der garstigen Seite. Es regnet, das vor allem gegen oben. Am Mikrofon Peter Pollack. Vor ziemlich genau 3 Jahren, am 8. Dezember 2006, hat Basel die Erde bebt. Ausgelöst hat das Beben mit Stärke 3,4 das Erdwärmeprojekt von der Geopower zu Kleinhünigen. Seitdem ist das Projekt auf Eis gelegt. Für den Entscheid, ob daran weiter gebaut werden soll, hat man eine Risikoanalyse abwarten wollen, die der Kanton in Auftrag gegeben hat. Und die Analyse ist heute vorgestellt worden. Hans-Rudi Schär.
Die Schlussfolgerung der Risikoanalysen ist eindeutig. Wenn man bei diesem Erdwärmeprojekt das Kleinhünigen dort weitermachen würde, wo man vor 3 Jahren gestoppt hat, wenn man also das Projekt wie ursprünglich vorgesehen würde weiterverfolgen, dann müsste man schon nur während der Bauphase mit bis zu 30 kräftigeren neuen Erdbeben rechnen. Ein Drittel davon gleich stark oder stärker als die vor 3 Jahren. Das stärkste könnte einen Wert von 4,5 haben. Das vom 8. Dezember 2006 hat nur eine Stärke von 3,4 gehabt. Das Risiko, dass das Geothermieprojekt ein grosses Beben wie Anno 1356 könnte auslösen, das Risiko schätzt die Studie zwar als äußerst gering ein. Trotzdem lässt sie kein Wenn und Aber offen. Wörtlich heisst sie in der Studie:
Während das Risiko, Personenschäden durch das Geothermieprojekt herbeizuführen, als gering zu erachten ist, kann das Sachschadenrisiko als nicht akzeptabel beurteilt werden.
Konkret, im wahrscheinlichsten Fall müssen wir schon nur während der weiteren Arbeiten am Projekt mit Schäden in der Höhe von 40 Millionen Franken rechnen. Im schlimmsten Fall gibt es sogar Schäden bis zu 600 Millionen Franken. Die Wahrscheinlichkeit für das Worst-Case-Szenario liegt bei höchst 15%. Darum ist für den zuständigen Departementsvorsteher Christoph Brutschin klar:
Also das Projekt, so wie es geplant war, wird gestoppt. Das war ein Antrag, den ich gestellt habe, der Regierung letzten Dienstag. Die Risiken wären einfach hoch. Also man müsste mit weiteren Beben rechnen, auch im Normalbetrieb. Und damit ist auch klar, das wäre nicht mehr rentabel zu betreiben. Man würde dann auch keine Versicherung finden, die bereit wäre, irgendwelche Deckung zu gewähren aufgrund von der Kenntnis von dieser Studien. Und damit ist der Entscheid eigentlich klar.
Dass die Region Basel ein Erdbeben-Risikogebiet ist, das ist nicht neu. Stellt sich darum die Frage, ob man nicht schon früher hätte müssen zum Schluss kommen, dass der Standort Basel ungeeignet für eine Erdwärmeanlage in 5 km Tiefe ist. Der Stefan Weisch, Mitverfasser der Risikoanalyse.
Nun, es obliegt mir nicht, diese Frage zu beantworten. Wir haben in Basel sehr viel gelernt. Es gibt eine sehr umfangreiche Datenbasis, die wir gewonnen haben über die Ereignisse in Basel. Und eine Risikobewertung, wie sie heute stattgefunden hat, ist sicherlich anders als eine Risikobewertung, wie sie vor 4 oder 5 Jahren stattgefunden haben hätte können.
Der Christoph Brutschin, der das Dossier von seiner Vorgängerin Barbara Schneider geerbt hat, sieht darum keine Unterlassungssünde auf Seite der kantonalen Fachstelle.
Nein, die kann ich nicht feststellen. Es ist heute Morgen übrigens auch von renommierten Wissenschaftlern gesagt worden. Gewisse Erkenntnisse hätte man überhaupt erst gewinnen können durch die Tatsache, dass man abgebohrt hat. Also dort, aufgrund der damaligen Entscheidungsgrundlagen, hätte man den Entscheid sehr wohl können fällen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt daraus ableiten darf. Und ich meine sogar, es ist falsch, dass man hätte dort anders entscheiden sollen.
Für das ursprüngliche Geothermieprojekt, das Strom für 10'000 Haushalte hat sollen produzieren, bedeutet die Risikoanalyse also das Aus. Offen ist, ob sich aus den über 50 Millionen Franken, die bis jetzt im wörtlichsten Sinn verlocht worden sind, doch noch etwas Zählbares rausholen lässt.
Ein weiterer Schritt kann eine Überlegung folgen, ob man weniger weit runtergeht und auch nicht so heißes Wasser man dann gewinnt, aber wo vielleicht für das Wärmenetz der Wärmeverbund sinnvoll nutzbar wäre. Aber auch dort werden vertiefte Risikoabklärungen noch zu machen sein. Auch Sell wird allerhöchstens weiterverfolgt, wenn man wirklich ausreichend Gewähr hat, dass es nicht mehr bebt.
Die Risikoanalyse hat das Risiko von so einer weniger gefährlichen Alternative nicht untersucht. Sie sagt aber klar, dass am Standort Basel auch in dem Fall eine spezielle Risikobewertung nötig wäre.
Die Risikoanalyse liegt jetzt also auf dem Tisch. Bei uns im Studio ist der Jörg Hofer, der Leiter vom Kantonalen Amt für Umwelt und Energie. Mit ihm redet der Hans-Rudi Schär.
Jörg Hofer, wir haben es gehört, im Beitrag, das Risiko, das mit dieser Anlage verbunden wäre, ist zu gross. Ich nehme an, Sie teilen die Einschätzung.
Wo wir das Resultat gehört haben von dieser Analyse, ist für uns gar keine Diskussion wert gewesen. Es ist für uns unklar gewesen, sehr schnell, das Projekt kann so nicht weitergeführt werden.
Ist für Sie auch klar gewesen, dass so ein Resultat rauskommt, oder hat Sie das überrascht?
Überrascht nicht wirklich, aber ich bin an die Analyse angegangen, absolut vorurteilslos. Ich habe gesagt, ich lasse mich überraschen in jeder Richtung. Ich habe nicht gewusst, was rauskommt dabei. Und ich habe gesagt, wir wollen es wirklich einfach wissen. Und je nachdem, was rauskommt, so werden wir auch handeln. Das ist mein ganz jahrelang eigentlich, wo die Analyse gelaufen ist, ist das meine Grundhaltung gewesen. Und darum ist es für mich jetzt auf der einen Seite ein bisschen schade. Man hat gerne etwas Tolles gemacht. Und auf der anderen Seite, es ist eine nüchterne Betrachtung und jetzt ist es nicht.
Aus heutiger Sicht müssen wir sagen, wir hätten eigentlich gar nicht anfangen.
Das fände ich jetzt nicht ganz richtig so. Also erstens hat der Verfasser, der Hauptverfasser von der Risikoanalyse gesagt, wenn er die gleiche Analyse vor 5 Jahren hätte machen müssen, wäre das Resultat aber anders gewesen. Denn die Analyse hat auf sehr viele Detailinformationen können fussen, wo man erst eigentlich durch das Projekt selber, also durch die Beben und die Erfassung von diesen Beben, hat können erfassen. Und zweitens, also in Basel haben wir schon ein bisschen höhere Ansprüche und wir wollen erneuerbare Energien, wenn immer möglich, fördern und auch reinholen.
Sie haben es gesagt, ein Teil zumindest von, oder die wichtigste Erkenntnis hat man erst aufgrund von dem, was passiert ist, können überhaupt bekommen. Trotzdem muss man aus heutiger Sicht nicht sagen, man hat es vielleicht doch ein bisschen unterschätzt, das Erbebenrisiko. Wenn ich sehe, in der Umweltverträglichkeitsprüfung ist das 1,5 Seiten auf 60 Seiten, das Thema. Wir sind in einem bekannten Erbebengebiet. Hat man dort genug weit geschaut?
Also die 1,5 Seiten haben uns schon damals nicht gelangt. Wir haben damals, es war auch ein Problem gewesen, übrigens, es hat kein Mensch in der Öffentlichkeit über das Risiko geredet. Die Umweltverträglichkeitsprüfung war ein ziemlich grosses Thema in der Öffentlichkeit. Die Medien haben darüber berichtet. Im Vordergrund ist Lärm gestanden, das Thema Lärm vom Bordturm her, weil der 24 Stunden am Tag gelaufen ist. Und da, wo wir dort sehr laut danach geschaut haben, dass sie Lärmschutz haben, die haben jetzt alle Schallschutzfenster gekriegt. Das Thema Erdbeben ist überhaupt kein Thema gewesen. Wir haben trotzdem, weil wir in der Verwaltung das Fachwissen gar nicht hatten, haben wir einen Fachexperten beizogen, den Professor Huckenberger von der Uni. Und der hat gesagt, die 1,5 Seiten im Umweltverträglichkeitsbericht längen ihm nicht. Er will einen zusätzlichen Bericht haben. Der zusätzliche Bericht ist dann auch geliefert worden. Und der Professor Huckenberger war nicht ganz zufrieden mit dem zusätzlichen Bericht. In der Zwischenzeit hat auch der Schweizerische Erdbebendienst, im Auftrag übrigens von der Firma Geopower, gewirkt. Er war auch nicht ganz zufrieden gewesen. Aber dort haben wir einen Moment gehabt im Verfahren. Auf der einen Seite, die Baubewilligung ist 1,5 Jahre vorher schon erteilt gewesen. Und auf der anderen Seite, es hat niemand dann ganz deutlich eine rote Fahne aufgehebt und gesagt, halt, stopp, das geht nicht. Jetzt haben alle gefunden, wir schauen einmal, es könnte gehen.
Aber hätte nicht Sie die Fahnen müssen aufheben, bei Ihnen laufen ja so ein bisschen die Pfäden zusammen im Amt für Umwelt und Energie, dass die Geopower, speziell jetzt der Projektleiter, der Markus Hering, natürlich Interesse gehabt haben, froh gewesen sind, die Vision können umzusetzen, vielleicht das Ganze ein bisschen optimistisch eingeschätzt haben, das tut mir jetzt noch menschlich und nachvollziehbar. Aber jetzt beim Kanton, bei Ihren Fachstellen, Sie haben ja die rote Fahne in der Hand.
Ich kann Ihnen offen sagen, meine Erfassung vom Problem ist die gewesen, es wird eine Haufen Erschütterungen geben, das hat zum Projekt gehört, und einzelne Erschütterungen werden auch spürbar sein. Und ich habe es so wahrgenommen, es wird sein, wie wenn ein schwerer Lastwagen oder ein Güterzug vor einem Haus vorbeifährt und es rumpelt ein bisschen und es zittert ein bisschen im Haus. Was echt ein Erdbeben passiert ist, am 8. Dezember, ich war noch im Büro gewesen, ich bin im ersten Moment überzeugt, dass es ein natürliches Erdbeben ist. Von Menschenhand kann man gar nicht so ein schweres Erdbeben auslösen. Es ist dann jemand aus dem Büro rausgekommen und gesagt, ein schöner Gruß vom Deep Heat Mining, dann hat es bei mir Klick gemacht.
Aber ist man einfach ein bisschen zu blauäugig gewesen? Oder hätte man einfach schlicht nicht sich vorstellen können, Mensch kann ein Erdbeben machen?
Man kann es als Blauäugigkeit bezeichnen, aber man hat nicht mehr gewusst damals. Also jetzt haben wir unwahrscheinlich viel gelernt, auf der Basis von Informationen, die man halt mit diesem Projekt gesammelt hat.
Es ist ja offenbar auch gar nicht mehr richtig in dem Sinn zuständig gewesen. Es hat ja keinen in dem Sinn Spezialist für die ganze Erdbebenfrage. Wir sind in einem Erdbebengebiet. Mich erinnert das ein bisschen an Zando. Die ganze Frage der Sicherheit ist auch erst nach der Schweizer Hallenkatastrophe aufgebaut worden. Also, die Geschichte wiederholt sich auf eine Art ein bisschen. Braucht es immer zuerst so etwas, bis man auf die Idee kommt? Eigentlich müssen wir vielleicht auch noch einen Schritt weiter voraussuchen.
Manchmal braucht es effektiv so etwas. Also Sando hat zum Beispiel die Störfallverordnung ausgelöst. Aber genau die Störfallverordnung, die wir hatten, hat das Risiko nicht abdeckt oder nicht direkt abdeckt. Wir haben in der Verwaltung damals keine Spezialisten für das. Wir haben nicht ein spezielles Verfahren für das. Es hat unterschiedlichste Zuständigkeiten gegeben und es gibt sie auch jetzt noch. Es sind die IWB sind da gewesen, die mit der Geopower verbandelt sind. Es ist eine Kontrollstelle für Chemie und Biosicherheit da im kantonalen Labor, wo die Störfallproblematik anschaut. Unser Amt hat Koordination gehabt und hat Gewässerschutz und Lärm und Abfall und so eine Frage. Es hat ein Bauinspektorat gegeben, wo es Baubewilligung am Schluss gegeben hat. Es ist alles gut koordiniert gesehen, aber man hat das Problem, die Tragweite von diesem Problem hat man damals nicht kennt und auch nicht erkannt.
Nächste Woche ist die juristische Verarbeitung von dieser Sache. Der Markus Häring steht vor Gericht eine ganze Woche lang. Finden Sie es richtig, dass jetzt eine Person, der Erfinder sozusagen von der ganzen Sache, der Projektleiter, der muss den Kopf heben? Es war ein Kollektiventscheid gewesen, es war eine Zustimmung gewesen von den Fachstellen jetzt beim Kanton. Das Parlament hat zugestimmt, am Schluss hat keiner den Kopf. Ist da eine Verantwortung jetzt gerade auch bei Ihren Fachstellen, bei Ihrem Amt eine Mitverantwortung?
Also ich habe eine sehr prägnante persönliche Meinung zu dem, aber die tue ich nicht öffentlich kund, das ist meine private Angelegenheit. Rein rechtlich muss man sehen, bei der Verantwortung gibt es einen Unterschied zwischen dem, der handelt und dem, der bewilligt. Der, der bewilligt hat, nur dann eine Mitverantwortung, wenn er echt etwas falsch gemacht hat, fast nicht nur fahrlässig, sondern fast vorsätzlich. Und da sind wir, glaube ich, sehr weit weg davon.
Und auf der moralischen Ebene? Juristisch ist klar, moralisch?
Nein, ich kann es auch nicht so empfinden. Man hat damals ganz fest auf Barbara Schneider losgehackt, was Gerd Bebner hat, weil sie die politisch Verantwortliche war. Aber ich kann es nicht nachempfinden, dass das so ist. Es hat damit zu tun, dass das Erdbeben ist eigentlich viel weniger gravierend gewesen als der Schweizer Hall-Vorfall, muss man ganz deutlich sagen. Aber Erdbeben ist etwas, das Emotionen weckt, das unheimliche Angst weckt. Und seit dem Erdbeben ist es ja auch ein unheimliches Thema in Basel, die Geothermie. Und auch jetzt, die Medien sind unheimlich interessiert an dem Ganzen. Wir haben, glaube ich, noch nie so eine Medienorientierung gehabt wie heute Nachmittag, wo so viele Journalisten dabei gewesen sind. Mit dem muss man einfach leben.
Der Jürg Hofer, Leiter vom Kantonalen Amt für Umwelt und Energie, mit ihm geredet hat der Hans-Rudi Schau. Das Basel Strafgericht hat heute sein Urteil gefällt im sogenannten Polizistenprozess. Zwei Beamte, die sich wegen Delikt wie Gewaltdarstellung, Pornografie, Amtsmissbrauch und Verletzung vom Amtsgeheimnis haben müssen verantworten. Corinna Christen.
Angefangen hat der Gerichtspräsident Jeremy Stevenson seine heutige Urteilsbegründung mit einer Lanze, die er für die Polizei gebrochen hat. Und mit einem Rüffel an die Medien, die zu diesem Fall Falschmeldungen verbreitet und zum Teil schlichtweg gelogen haben. So hat er sich ausgedrückt. Polizisten sind nicht uniformierte Roboter, sondern Menschen mit guten und schlechten Tagen. Und unter ihnen wurde es genauso menschlich wie in anderen Amtsstellen und in der Privatwirtschaft auch. Gegangen ist es um zwei Polizeibeamte, die sich im Dienst Sachen rausgenommen haben, wie zum Beispiel mit der privaten Kamera Fotos zu machen von Leichen nach Unfällen oder Verbrechen und die daheim auf dem Computer abzuspeichern. Der eine hat außerdem Privatpersonen, und zwar Frauen, bei Einsätzen im Polizeiauto mitgenommen. Zusammen ein Imponieren, wie es die Anklage ausdrückt. Beide Anklagten haben dazu an massenweise verbotene Porno- und Gewaltdarstellungen mit Kindern, Tier und Exkrement aus dem Internet auf ihre Computer daheim heruntergeladen und an Duschbörsen angeboten. Der Hauptanklagte hat einen Buß von 240 Tagessätzen zu 140, also total 33'600 Franken bekommen. Der andere, eine von 45 Tagessätzen zu 160 Franken, gleich 7'200 Franken. Beide bedingt, also auf Bewährung. Mit diesem Urteil ist das Gericht weit unter dem Antrag von der Staatsanwältin geblieben. der Grund dafür. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass der Tatbestand von Amtsmissbrauch, und das ist der, der einschenkt, in keinem von diesen Fällen erfüllt sei. Denn ein Amtsmissbrauch liege dann vor, wenn jemand seine Befugnis, die er von Amtes wegen heige, unrechtmässig ausübe, also sozusagen die staatliche Macht zweckentfremdet einsetze, hat der Gerichtspräsident wörtlich gesagt. Die Verfehlungen der beiden Anklagten seien hingegen nur als Verletzung vom Amtsgeheimnis einzustufen. Dazu kommt, wegen den abgeladenen Dateien, Pornografie und Gewaltdarstellung. Ob die Staatsanwältin gegen diese Urteile appelliert, ist noch offen.
Corinna Christen. Massenweise verbotene Porno- und Gewaltdarstellungen auf den Computer abgeladen und bei Polizeieinsätzen mit der privaten Kamera Fotos von Leichen oder Prostituierten gemacht. Was sich der Hauptanklagte hier geleistet hat, ist massiv. Und so hat die Basler Kantonspolizei nach dem Urteil vom Strafgericht auch sofort reagiert und der Hauptanklagte fristlos entlassen. Der Martin Jordan hat der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips nach der Begründung für die Kündigung gefragt.
Der Grund ist darin, dass man jetzt im Rahmen der Gerichtsverhandlung Tatsachen gehört hat, wo massive Dienstpflichtverletzungen zugrunde liegen. Verstoß gegen Vorschriften, Verstoß gegen gesetzliche Grundlagen, also im Rahmen des Polizeigesetzes. Und Sachen, wo ich als Kommandant nicht akzeptieren kann, dass das eine Polizei macht. Das widerspricht im gravierenden Mass der Aufgabe, die ein Polizist hat, und geht weit über das raus, was akzeptabel wäre.
Was aber, wenn der Polizist jetzt gegen das Urteil appelliert und in der zweiten Instanz freigesprochen wird?
Ich muss so sagen, der strafrechtliche Teil ist ja so beurteilt worden vom Gericht, dass nur ein Teil der vorgeworfenen Sachen strafrechtlich relevant sind. Es hat diverse Sachen, wo das Gericht zum Schluss gekommen ist, dass man das nicht anweisen kann und dass in dem Sinn strafrechtlich nicht relevant ist. Dienstrechtlich ist es aber sehr wohl relevant, das hat der Strafgerichtspräsident klar und deutlich gesagt. Und die Fülle von Fakten, von Sachen, die abgelaufen sind, sind so gravierend, dass eine Weiterbeschäftigung als Polizist einfach nicht in Frage kommt. Und wenn jetzt das in einer zweiten Instanz zu einem Freispruch käme, ist das für das Arbeitsverhältnis eigentlich nicht relevant.
Der Prozess jetzt, die ganze Woche, die der gelaufen ist, und die Taten von den Polizisten, die jetzt noch in der Öffentlichkeit gesehen sind, wie schwer drückt das aufs Image von der Basler Polizei?
Das drückt natürlich schwer, wenn die Vorwürfe da sind und sie auch öffentlich diskutiert werden. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht dann über die Medienarbeit den betroffenen Mitarbeiter vorverurteilen. Und das ist natürlich teilweise passiert. Und das ist auch schwierig dann für uns, auf einer sachlichen Ebene einen Entscheid zu fällen und dann auch zu begründen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist klar, der Polizist steht im Blickfeld, im Scheinwerferlicht von der Öffentlichkeit. Er trägt mit seinem Verhalten zum positiven wie zum negativen Image bei. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Fülle von Vorwürfen, die in dem Sinne auch bestätigt worden sind, nicht bestritten sind, dass die eine Weiterbeschäftigung eben gerade aus dem Grund nicht zulassen. Aus dem Grund, dass das Ansehen von der Polizei gesamthaft und speziell für Basel-Stadt sonst massiv eigentlich beeinträchtigt ist.
Können Sie denn ausschließen, dass es noch weitere ähnliche Fälle in der Polizei gibt?
Ganz ausschliessen kann man natürlich nie, dass es irgendetwas gibt. Wo Menschen sind, wo Menschen arbeiten, gibt es auch Leute, die sich daneben benehmen. Das kann man nie ganz ausschliessen. Für mich ist ganz wichtig, dass man, wenn solche Sachen passieren, dass man denen sehr schnell auf den Grund geht, dass man auch so schnell wie möglich dann Massnahmen treffen tut. Ich erwarte eigentlich auch, dass das Umfeld von einem Mitarbeiter, der sich fehlbar verhalten tut, auch reagieren tut. Das ist in dem Fall passiert, aber vielleicht relativ spät.
Sagt der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips. Der zweite Polizist, der heute verurteilt worden ist, wird übrigens nicht fristlos entlohnt. Die Polizei prüft jetzt, was für Massnahmen gegen ihn sinnvoll sind. Für den Gerhard Lips ist der zweite Polizist gegenüber dem Hauptanklagten ein Zitat «kleiner Fisch». Gerade 6:09 sind los das Regionaljournal Basel auf dieser Seins. Das Baselbieter Budget fürs nächste Jahr ist unter Dach und Fach. Der Landrat hat während anderthalb Tagen fast 50 Anträge beraten, um das Budget zu verändern. Anträge, die Einsparungen gebracht haben, Anträge aber auch, die mehr Kosten zur Folge haben. Unter dem Strich ist das Defizit vom Kanton rund 4 Millionen kleiner geworden. Es beträgt jetzt noch 19 Millionen Franken. Was für ein Bild hinterlässt der Landrat nach der Mammutdebatte ums Budget? Christoph Ratz.
Ein Budget, das nur der erste Schritt ist auf dem Weg zum finanziellen Abgrund, so haben Grüne und SVP in überraschender Allianz erklärt. Ein Budget, das in wirtschaftlichen Krisenzeiten logischerweise ein Defizit aufweist und darum für das Jahr tragbar ist, diese Wertung haben auf der anderen Seite die SP und die bürgerlichen Fraktionen CVP, EVP und FDP abgegeben. Die Mehrheit vom Landrat ist darum grundsätzlich dem Finanzdirektor Adrian Balmer gefolgt, der gesagt hat,
ist ein Budget, das die Rezession nicht verstärkt, sondern abfedert. Und das hat im Moment Priorität.
Einig sind sich die Landräte aus allen Parteien allerdings auch, dass es in näherer Zukunft eine genauere Planung braucht von dem, was der Kanton wirklich braucht und was nicht. In den Worten von Marianne Hollinger.
Darum besteht die FDP auf einer Aufgabenprüfung und verpflichtet die Regierung zur Überarbeitung von ihrem Regierungsprogramm 2008-11 und zur Überarbeitung von der Jahresplanung 10.
Der Wunsch nach bewusster Planung ist durchgekommen. In der heutigen Budgetdebatte hat er aber noch wenig Spuren hinterlassen. Das hat sich in der Diskussion um die rekordhohe Zahl von 47 Abänderungsanträgen gezeigt. Im grossen Rahmen hat sich der Landrat nämlich entlang von der gewohnten Kräfteverhältnis bewegt, wenn auch zum Teil mit unterschiedlichen Mehrheiten in Nuancen. Zusammen mit den Stimmen der FDP haben zum Beispiel SP und Grüne bewirkt, dass der Gesundheitsdirektor Zwick die laufenden Kosten vom Bruderholzspital ein bisschen senken muss. Die CVP-EVP-Fraktion hat mitgeholfen, dass die Beiträge an die Krankenkassenprämien von Leuten mit tiefen Einkommen erhalten bleiben. Die Grünen haben für eine Mehrheit gesorgt, dass die Bildungsdirektion bei den Personalkosten sparen muss. Der Landrat hat auch bei kleinen Budgetposten unterschiedlich Augenmass gehabt. Es ist eher der Eindruck entstanden, dass es Kürzungsanträge aus dem bürgerlichen Lager einfacher haben als sonnige von links oder grün. Und auch bei den grossen Beschlüssen hat es eine Fortsetzung von der politischen Alltagsarbeit gegeben. Die Planungsarbeit von grossen Strassenbauprojekten ist zum Beispiel dank dem Rückzug von der FDP von ihren Anträgen gesichert worden.
Die ganzen Projekte, die wir hier haben, ist offensichtlich, dass sie sich in dieser Zahl und in diesem Standard, wie wir sie machen wollen, nicht finanzieren lassen. Das ist ganz sicher eben eine Rückstellung von verschiedenen Projekten und die Prioritätensetzung, die haben wir schon lange verlangt und die ist auch notwendig.
So hat der Isaac Gräber von den Grünen aufs Weiterplanen an grossen und umstrittenen Strassenprojekten reagiert. Welche Prioritäten in den nächsten Jahren gesetzt werden, ob das andere werden sie als bis jetzt, da hat die heutige Debatte Indizien geliefert. Immer noch genug Geld für Strassen, ein bisschen weniger für Bildung, das sind zwei mögliche Richtungen. Wie es mit der Gesundheitspolitik weitergeht, ist offen. Da haben einzig die Grünen die kritische Frage angeschnitten, ob es die 700 Millionen Franken Investition in ein neues Bruderholzspital braucht. Fazit, viel bewegt hat die heutige Debatte finanzpolitisch nicht. Aber dass der Verteilkampf um die Steuergelder in den nächsten Jahren härter wird, das hat sich jetzt schon gezeigt.
Christoph Ratz. Auch mit dem letzten Beitrag von der Sendung bleiben wir im Landrat. Am Rand von der Sitzung ist nämlich auch die Gründung von der bürgerlich-demokratischen Partei BDP im Kanton ein Thema gewesen. Der Michael Müller hat sich heute bei Parteiexponenten im Landrat in Sachen BDP umgelost.
Die BDP Basel-Land soll im März offiziell gegründet werden. Sie will bewusst keinen Oppositionsstil pflegen wie die SVP, sondern gemässigt liberal politisieren, erklärt der designierte Präsident dieser Partei, der Dieter Widmer aus Therwil.
Wir wollen natürlich offener sein. Wir wollen vor allem zielgerichtet arbeiten. Also wir wollen an Lösungen arbeiten und nicht einfach nur Probleme aufwerfen. Und wir wollen letztendlich auch auf der BDP gesamtschweizerisch etablieren.
Im Unterschied zu der BDP zu Bern, zu Graubünden oder zu Glarus allerdings hat sich die Baselbieter BDP nicht von der SVP abgespalten. Es fehlt darum an bekannten und profilierten Köpfen. Der Thomas Döckurten, Fraktionspräsident von der SVP im Landrat, reagiert darum recht gelassen auf die Ankündigung von dieser neuen Partei.
Es war schon lange angekündigt, dass die BDP versucht, jemanden zu finden, der als Repräsentant im Baselbiet dort auftreten. Die Suche war offensichtlich sehr schwierig und langwierig. Ich kenne die genannten Exponenten von der neuen BDP bis jetzt nicht. Ich weiss auch nicht, für was das ist schön, aber wir sind gespannt, was da kommt.
Für den FDP-Fraktionspräsident Daniele Ceccarelli dagegen ist klar, als allein schon das Auftreten von dieser neuen Partei im Baselbiet und ihre Ausrichtung auf die Mitte die politische Landschaft werde ändern.
die Parteien, wie zum Beispiel die Grünliberalen oder die BDP, dass die jetzt halt sich hinter in einem mittleren Bereich bewegen, heisst für mich eigentlich, dass das Programm von der Mitte auf lange Sicht gesehen eher ein Erfolgsprogramm ist wie polarisierte Programme. Und natürlich ist eine neue Konkurrentin, aber mit dem immer leben. Das heisst, dass es Konkurrenz belebt als Geschäft.
Keine Bedenken hat auch Elisabeth Schneider von der CVP. Sie freut sich sogar auf eine weitere politische Kraft aus der Mitte.
Ich denke, eine starke Mitte, egal von welcher Partei das sie ausgeht, brauchen wir in unserem Land, um eine konsensfähige Politik anzubringen. Ich freue mich für die BDP in Baselbiet.
Bei aller Sympathie für die neue Partei, aus der Sicht vom SP-Landrat Rüdi Brassels, hat die BDP kaum grossen Einfluss auf die Parteilandschaft.
Das setzt voraus, dass wirklich prominente Absprünge zu verzeichnen wären. Und es ist ja nicht so, dass sich das quasi aus der SVP rauslöst, sondern neben der SVP etwas entsteht. Aber das bedeutet auch, dass die Wachstumsrate relativ klein dürfte sein.
Anders sieht es der Politologe Christian Bolliger. Er traut der BDP durchaus noch etwas zu.
Nationaler Ebene. Erinnert ja vom Namen schon eigentlich an die alte SVP, am Berner Flügel. Und der Berner Flügel ist ja eigentlich auch in der Baselbieter SVP relativ stark verankert gewesen. Sagen wir bis Anfang 90er Jahre, Hans-Rudi Nebiker, Nationalrat, ist dort eigentlich die prominenteste Figur gewesen. Es hat aber andere gegeben. Und die Frage ist jetzt einfach, ob das Potenzial, das dort eingeschlummert ist für die SVP, ob das quasi jetzt von der BDP wieder geweckt werden kann.
Sagt der Politologe Christian Bolliger im Beitrag von Michael Müller. Und damit ist es 6:02 im Regionaljournal Basel auf der S1 das Wichtigste aus der Obersendung. Das Geothermieprojekt zur Gewinnung von Erdwärme in Basel wird so sicher nicht weitergeführt. Das ist die Konsequenz aus der Risikoanalyse, die der Kanton nach dem Erdbeben von 2006 hat ausschaffen lassen. Ob man das Projekt in abgeschwächter Form doch noch weiterführt, das muss die Regierung nach weiteren Abklärungen entscheiden. Das Basler Strafgericht hat 2 Polizisten zu bedingten Geldstrafen verurteilt, und zwar wegen Verletzung vom Amtsgeheimnis und dem Urheberrecht. Der Hauptangeklagte ist vom Arbeitgeber inzwischen fristlos entlassen worden. Beim Mitangeklagten werden, Zitat, personalrechtliche Massnahmen geprüft. Das Baselbieter Budget 2010 weist ein Defizit von 19 Millionen Franken auf. Aus Zustimmung vom Landrat zum Budget ist mit 47-34 Stimmen hinter knapp ausgefallen. Zur Wetterprognose mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
In der Nacht ist es häufig sternenklar, später kann sich strichweise dicker Nebel bilden. Die Temperatur geht dann auf 5 bis 0 Grad zurück. Morgen am Freitagmorgen lohnt Nebel und Wolkenfelder zuerst noch da und dort die Sonne durch. Durch den Tag sind dann die Wolken aber meistens dick und gegen oben gibt es dann noch ein bisschen Regen. Im Oberbaselbiet schneit es oberhalb von etwa 600 bis 800 Meter. Und die Höchstwerte morgen, sie liegen zwischen 5 Grad im Oberbaselbiet und 8 Grad in der Basler Innenstadt. Am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter und dort gibt es ein paar Schneeflocken bis in die tiefsten Lagen. Am Sonntag lockern dann die Wolken wieder ein bisschen auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Es ist aber kalt, mit einem zügigen Nordostwind zusammen gibt es kaum mehr über 0 Grad.
Soweit die Sendungen vom Regionaljournal Basel am Donnerstag, 10. Dezember. Mein Name ist Peter Polak.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.